Meine Damen und Herren, ich freue mich, hier den Abend mit Ihnen verbringen zu können und mit Ihnen über ein Thema nachdenken zu können, das mich selbst seit einigen Jahren sehr beschäftigt. In ein paar Tagen feiern wir ein Fest, das Fest der Geburt Christi, der Geburt des Erlösers der Welt, wie ich als Christ glaube. Ich stelle für mich persönlich fest, dass das Weihnachtsfest in den letzten Jahren für mich immer wichtiger geworden ist. Ich freue mich mehr und anders auf dieses Fest als früher. Ich singe Weihnachtslieder auch bewusster als früher, was damit zusammenhängen mag, dass ein für mich wichtiger, lieber Angehöriger vor 2 Jahren in der Weihnachtszeit gestorben ist. Das Licht, das die Dunkelheit erleuchtet, hat eine andere Bedeutung für mich gewonnen seitdem. Zugleich muss ich mich damit auseinandersetzen, dass viele meiner Altersgenossen, viele Zeitgenossen mit dem Weihnachtsfest nichts mehr oder nie haben etwas anfangen können. Und als Religionswissenschaftler und Judaist beschäftige ich mich mit der Frage, wie denn dieses Ereignis der Geburt Christi in anderen Religionen wahrgenommen und gesehen wird. Und dazu möchte ich Ihnen heute Abend einige Texte vorstellen, Texte, die mich anfangs befremdet haben, die Sie wahrscheinlich auch etwas befremden werden, Texte, die uns natürlich nötigen zum Respekt vor anderen Interpretationen des Weihnachtsgeschehens, als es bei uns, bei mir sonst üblich war. Texte, die bei Licht betrachtet aber so erstaunlich dann doch gar nicht sind, denn wenn ich selbst von der Wichtigkeit des Geschehens der Weihnacht weiß, dann sollte es mich eigentlich nicht wundern, dass Menschen anderen Glaubens in irgendeiner Art und Weise auch von diesem Geschehen Kenntnis genommen haben. Sie haben Textblätter ausgeteilt bekommen. Ich sehe, das ist der Fall. Wichtige Texte in meinem Vortrag können Sie jeweils nachlesen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Text, einem Text aus dem Heiligen Buch der Muslime, einem Text aus dem Koran. Da war sie, Maria, mit ihm, nämlich mit Jesus, schwanger und zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück. Die Wehen drängten sie zum Stamm der Palme. Sie sagte, wäre ich doch vorher gestorben und ganz vergessen worden. Mit diesen knappen Worten erzählt der Koran in Sure 19 die Geburtsgeschichte des Propheten Isa. Den Christen Jesus von Nazareth nennen. Statt der Krippe hier die Palme. Wie im Neuen Testament geht der Schwangerschaft die Begegnung mit einem Gottesboten voraus. Das erzähle ich Ihnen nun zum Hintergrund dieses kurzen Textes. Dieser Gottesbote hat der jungen Frau die Geburt eines, wie es heißt, lauteren Jungen verheißen. Diese Begegnung wird im Koran als Vision vorgestellt, die an einem östlichen Ort stattgefunden habe, möglicherweise auf einem Platz östlich des Jerusalemer Tempels. Im Heiligen Buch der Muslime trägt dieser Bote nicht den Namen Gabriel, wie wir erwarten würden, wenngleich er häufig mit diesem Engel identifiziert wird. Wie in der Bibel reagiert Maria mit Schrecken und will voller Furcht weglaufen. Sie ruft aus, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich kein Mensch berührt hat und ich keine Hure gewesen bin? Eben in dieser Sure, Vers 21. Wie das neugeborene Kind im Matthäusevangelium durch die Häscher des Königs Herodes bedroht wird, denen es nur durch die Flucht mit den Eltern nach Ägypten entkommt, So sehen Mutter und Kind im Koran dem Tod durch Hunger und Durst ins Auge. Maria ist in der Wüste, unter der Palme, und sie hört eine Stimme von unten. Womöglich wird von dem Säugling angenommen, dass er hier wundersamerweise schon sprechen kann. Und Maria hört die Verheißung: Dein Herr hat unter dir fließendes Wasser geschaffen. Vers 24. Anschließend wird Maria aufgefordert, den Stamm der Palme zu schütteln, woraufhin reife Datteln auf sie fallen. Diese Geschichte, die Geburtsgeschichte Jesu, die ja wohl die bekannteste Geschichte, die bekannteste Erzählung der christlichen Bibel ist, in so abgewandelter Form im heiligen Buch einer anderen Religion. Dies mag in der Tat auf den ersten Blick befremden. Doch die Geburtsgeschichte Jesu wurde immer schon unterschiedlich erzählt. Die Geburtsgeschichten der Evangelisten in der Bibel, in den Evangelien, zeigen, dass die Umformung, die Weitergestaltung dieser Geschichte und die Ausschmückung mit unterschiedlichen Motiven von Anfang an zur Geschichte von den Ursprüngen Jesu gehört. Und wir können es ja jedes Jahr oder manche von uns erleben, wie diese Geschichte in anderer Form erzählt wird, etwa mit Hilfe von Krippenspielen. Da ist es ja auch jedes Mal ein bisschen anders. Motivübertragung. Motivübertragung gehört von Anfang an zu dieser Geschichte hinzu. Matthäus und Lukas hatten einst die wundersame Empfängnis und Geburt Jesu gedeutet, indem sie Themen der Heiligen Schriften des alten Israel aufgriffen und in ihre Darstellung verwoben. Schon die großen Mütter der Bibel, Sarah, Rebekka, Hannah und andere, waren zunächst unfruchtbar und mussten quälend lang warten. Hatte nicht der Prophet Jesaja die Mutterschaft einer Jungfrau vorhergesagt? Diese Motive aus der Bibel des alten Israel werden im Neuen Testament genommen und in die Geburtsgeschichte hinein verwoben. Ähnlich spiegelt nun der Koran das biblische Weihnachten in die Geschichte der alttestamentlichen Erzelternerzählung zurück. Und hier sind es nun Motive aus der Jugendgeschichte Ismaels. Diese Motive aus der Geburtsgeschichte Ismaels überblenden die Geburtsgeschichte Jesu. Das ist nicht verwunderlich. Sollte dem erstgeborenen Sohn Abrahams in der islamischen Tradition doch später eine besondere Beziehung zu den Muslimen zugesprochen werden. Jesus, dem Sohn der Maria, erging es demnach ähnlich wie Ismael, dem Kind der ägyptischen Magd Hagar, die nach dem ersten Buch Mose durch ein Wunder vom Tod durch Verdursten in der Wüste errettet wurde. Die koranische Geschichte entstand etwa 600 Jahre nach den ersten Erzählungen von Jesu Geburt. Und es ist deutlich, dass die unterschiedlichen Versionen dieses Geschehens nur dann recht verstanden sind, wenn man hier nicht fragt nach historischer Wahrheit, nach historischen Spuren. Es ist ja 600 Jahre später erst erzählt worden. Sondern wenn man stattdessen nach ihrer Botschaft fragt. Sowohl im Neuen Testament als auch im Koran ist die Geburt und Rettung Jesu ein Ereignis, dass Gott sich den Menschen gnädig zuwendet. Eben deshalb will diese Geschichte bedacht und erinnert werden und in gewisser Weise haben deshalb Muslime Anteil an diesem Geschehen. Gibt es, meine Damen und Herren, wenn das christliche und das islamische Weihnachten, wenn man das so sagen darf, das islamische Weihnachten, wenn das so nebeneinander steht, auch in der dritten monotheistischen Religion, gibt es auch im Judentum ein Echo auf Weihnachten? Nach herkömmlichem Verständnis kann es im Judentum weder eine Palmengeschichte wie im Koran noch eine andere Reaktion auf Jesu Geburtsgeschichte geben. Das Judentum lehnte bekanntermaßen Jesus ab, zumindest seine messianischen Ansprüche und das später in seinem Namen verkündigte Evangelium. Vor allem aber ist das Judentum die älteste der drei monotheistischen Religionen. Die im Neuen Testament geschilderten Ereignisse gehören in eine Zeit nach dem Alten Testament, nach der hebräischen Bibel. Das Judentum ist demnach eine Art Mutterreligion. Christentum und Islam gelten als Tochterreligionen. Eine Mutterreligion, so meint man, kann die Erzählungen und Lehrmeinungen der von ihr abgefallenen Tochter aber weder kennen noch weiter überliefern. Wie soll dort eine Reaktion dann sein auf das Weihnachten? Erst neuere Forschungen zum nachbiblischen Judentum, also zum Judentum, wie es in den vergangenen 2000 Jahren nach Christi Geburt entstanden ist und heute weiter existiert, haben es ermöglicht, die Fixierung auf das Modell von Mutterreligion und Tochterreligion zu überwinden und in dieser Hinsicht neue Entdeckungen zu machen. Und eine solche Reaktion auf das Weihnachtsgeschehen im nachbiblischen Judentum, im Talmud, möchte ich Ihnen heute Abend präsentieren. Der Vergleich von Texten der Kirchenväter des Christentums und der Gelehrten des Talmuds, der Talmudweisen, zeigt, dass die Trennung von Juden und Christen nicht so schiedlich friedlich war, dass sie einfach auseinandergingen und danach nichts mehr miteinander zu tun hatten, sondern dass es gegenseitige Beeinflussungen gegeben hat. Beeinflussungen, die ihren Niederschlag gefunden haben in der Literatur, die man mündliche Tora nennt. Die Literatur des nachbiblischen Judentums, die Literatur der rabbinischen Zeit. Der Jerusalemer Historiker Israel Yuval hat in einem wichtigen Buch mit dem Titel »Zwei Völker in deinem Leib« die These aufgestellt, dass die Auseinandersetzung mit dem Christentum für das rabbinische Judentum bleibende Spuren hinterlassen habe. Die Auseinandersetzung mit dem Christentum ist nach Israel Yuval sogar als treibende Kraft bei der Entstehung des Talmuds anzusehen. In diesem Zusammenhang hat Peter Schäfer in einem Buch, das ich Ihnen zu lesen empfehle, Jesus im Talmud, ein ganz spannendes Buch, Jesus im Talmud, das Bild eines gewissen Jeschu nachgezeichnet. Wir haben hier Isa, der islamische Name, Jesus, wie wir ihn kennen, und Jeschu, die hebräische Fassung. In diesem Bild, das unter der Oberfläche kontroverser und zum Teil wirklich ganz eigenartiger rabbinische Diskussion zum Vorschein kommt, geht es um einen Narren, um den Sohn einer gewissen Mirjam, einer Frauenhaarflechterin. Diese Mirjam hatte einen Liebhaber, Pandera mit Namen. Mit diesem Liebhaber, mit diesem Pandera, soll sie ihren Ehemann betrogen haben. Schäfer versteht diese Erzählung zu Recht nicht als historische Zeugnisse der heiligen Familie Josef, Maria und Jesus, sondern als Ausdruck kämpferischer Auseinandersetzungen jüdischer Religionsgelehrter mit dem Christentum ihrer Zeit. Der Jeschu, von dem der Talmud erzählt, verdankt sich demnach, dies wäre die jüdische Antwort auf die christlichen Erzählungen, einem Seitensprung der Mutter. Er war zweifelhafter Abstammung. Als Christen sagen wir, Josef war nicht sein Vater, Jesus kommt letztlich von Gott. Diese letztere Aussage, dass Juden diese nicht nachvollziehen können, sollte uns nicht wundern. Aber immerhin können sie mit uns nachvollziehen, dass Josef nicht sein Vater war. Schon aufgrund ihrer Polemik dieser Geschichte, Maria mit Pandera, lässt sich diese Geschichte auf den ersten Blick schlecht vergleichen mit der Geschichte, die wir im Koran kurz wahrgenommen haben. Wir werden aber sehen, dass die Juden im Talmud nicht nur polemische Auseinandersetzungen mit der christlichen Weihnachtsgeschichte geschaffen haben, sondern dass es auch eine etwas konstruktivere Auseinandersetzung gibt. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Es ist meist unbemerkt geblieben, dass die Geburtsgeschichte Jesu im rabbinischen Schrifttum, also im nachbiblischen Schrifttum der Juden, nicht nur destruktive Spuren hinterlassen hat. Im Midrasch, also in jüdischen Auslegungen, die die biblische Geschichte erzählerisch ausschmücken, finden sich Anzeichen einer subtileren Auseinandersetzung mit dem Christentum. Ich möchte Ihnen nun einen Midrasch vorstellen, eine Auslegung zu einer biblischen Geschichte, wie wir sie finden im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, und dazu lesen wir gemeinsam den zweiten Text Ihrer Tischvorlage. 1. Mose 25, die Verse 19 bis 26. Zuerst den Bibeltext und dann den Midrasch zu dieser Geschichte. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir es so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob, das heißt auf Hebräisch Fersenhalter. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie der Midrasch, die jüdische Auslegung, diese Geschichte, die Geschichte von der Geburt Jakobs, es handelt sich hier um die Geschichte der Geburt Israels, denn Jakob ist Israel, mit Motiven des christlichen Weihnachten zu einer Wundergeschichte ausgestaltet. In Vers 21 heißt es von der Erzmutter zunächst, sie sei unfruchtbar. Später beunruhigt Rebekka sich wegen des Kampfes der Zwillinge, Jakob und Esau, in ihrem Innern. Sie schickt sich an den Herrn zu befragen. Sie sucht Rat bei Gott. Der Midrasch, die jüdische Auslegung, ein jüdischer Text aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, gibt eine Erklärung, die alle Dimensionen des biblisch Bekannten übersteigt. Wir haben nun den Text 3, und zwar den zweiten Teil dieses Textes lesen wir zuerst. Diese jüdischen Auslegungen werden meist in Dialogform wiedergegeben. Es handelt sich hier um Gespräche im Lehrhaus. Man lernt gemeinsam und es werden unterschiedliche Lehrmeinungen der Rabbinen vorgetragen. In diesem Zusammenhang ist es immer erlaubt zu sagen, ich bin anderer Meinung. Ich verstehe das anders. Das macht den Midrasch auch so interessant. Es ist hier eine lebhafte Auseinandersetzung der Rabbinen miteinander und wir hören eine Stimme. Rabbi Juda, der sagte im Namen des Rabbi Lakish, sie, die Rebekka, hatte überhaupt keine Gebärmutter. Im hebräischen Text steht hier ein Wort, das uns bekannt vorkommt, das es auch als griechisches Fremdwort im Deutschen gibt. Sie hatte keine Matrix. Der Heilige, gelobt sei er, also Gott, höhlte ihr aber eine Matrix, eine Gebärmutter aus. In lakonischer Kürze deutet der Midrasch den Text um. Er spielt mit dem Text. Und er orientiert sich dabei an sprachlichen Eigenheiten, zunächst an einem hebräischen Wort, dem Wort für unfruchtbar sein, akar, auf Hebräisch. Und er bringt dieses Wort mit dem Neuhebräischen überhaupt in Verbindung. Sie hatte überhaupt keine Gebärmutter. Die elementarsten biologischen Grundlagen für eine Schwangerschaft und dann später Geburt fehlten ihr. Die Verwendung eines griechischen Wortes für Gebärmutter setzt ein Signal. Gibt es im Hebräischen kein Wort für Gebärmutter? Muss man das mit einem griechischen Fremdwort sagen? Natürlich nicht. Ich kann mir keine menschliche Sprache denken, in der es ein solches Wort wie Gebärmutter nicht gibt. Es gibt ein wichtiges, häufig verwandtes Wort, das übrigens im Hebräischen auch Erbarmen heißt. Ja, es wird Gott zugeschrieben, dass diese Qualität des Erbarmens. Natürlich gibt es ein solches Wort. Wenn man ein Fremdwort verwendet, möchte man damit entweder seine Gelehrsamkeit zeigen und die Zuhörer beeindrucken, oder man möchte ein besonderes Signal setzen. Aufgepasst! Ich habe hier eine besondere Botschaft und weise hin auf Diskussionen, die an anderer Stelle geführt werden. Die Geburt Jakobs wird hier gezeichnet als ein Geschehen von wunderhaftem Charakter. Es ist ein Wunder, so verstehe ich diesen Midrasch, dass das Wunder der Jungfrauengeburt im griechischsprachigen Christentum, so wie die jüdischen Autoren gedacht haben, das Christentum ist griechischsprachig sozusagen von der griechischen Bibel her, übertrifft. Der Erzmutter fehlten selbst elementare biologische Voraussetzungen für eine Schwangerschaft und Geburt. Selbst und gerade in diesem Fall konnte Gott Abhilfe schaffen. Im Bibeltext selbst hatte es kurz zuvor geheißen, in Vers 19, dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Rätselhaft knapp führt der Midrasch dazu aus. Und ich habe nur einen Ausschnitt wieder hier natürlich abdrucken können. Es sind Diskussionen. Und in der Diskussion heißt es, Abraham wird Abraham genannt, Isaak wird Abraham genannt, Jakob wird Israel genannt, Isaak wird Israel genannt, Abraham wird Israel genannt. Was soll das? Das versteht man gar nicht. Ein merkwürdiges Namensspiel. Abraham ist Isaak, Isaak ist Israel und Jakob. Wenn man das ernst nehmen würde, wäre die ganze biblische Geschichte des ersten Buches Moses sinnlos. Man könnte es nicht mehr erzählen, wenn diese drei Erzväter die gleichen sein sollten. Es ist vollkommen sinnlos und die Rabbinen, die dies erzählen, wissen das natürlich, sie müssen es gewusst haben. Jeder Zuhörer, der seine Sinne beieinander hat, weiß das. Welche Bedeutung hat also diese Behauptung? Sie knüpft zunächst einmal vordergründig an die Tatsache an, jeder Bibelleser weiß das, dass zwei der Erzväter andere Namen bekommen haben. Abram bekommt den Namen Abraham, Jakob bekommt den Namen Israel und übrigens Esau bekommt den Namen Edom. Hinter diesen Neubenennungen ist für den Midrasch nun aber die Information verbunden, dass die drei Erzväter noch mehr auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden und eins sind. Es liegt hier eine Anspielung vor auf drei Bibeltexte, die für mich zu den merkwürdigsten, eigentlich skurrilsten Texten der hebräischen Bibel gehören. Etwa in 1. Mose 12. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie das einmal sozusagen mit wachem Verstand gelesen haben. Der Erzvater Abraham, kaum kommt er in das von Gott verheißene Land und es treten dort Schwierigkeiten auf, eine Hungersnot, zieht er hinab nach Ägypten und was passiert dort? Seine Frau Sarah ist angeblich so schön, sie soll ja schon so alt sein, aber nun gut, so schön, dass der Abraham um sein eigenes Leben fürchtet und sagt, man wird dort Gefallen an dir finden und man wird mich totschlagen als deinen Ehemann, um dich frei zu bekommen. Deswegen sagen wir lieber, du bist meine Schwester. Also wohl eine Lüge. Und dann kommt Sarah, die Erzmutter, in den Harem des Pharao. Was für eine merkwürdige Geschichte. Wenn man das zu Ende denkt, könnte man fragen, und diese Frage muss gestellt worden sein, Sie wissen, die Sarah wird aus dem Harem wieder befreit. Nach der biblischen Geschichte ist im Harem des Pharao nichts weiter passiert. Mit Geschenken ziehen sie wieder aus und so weiter. Es bleiben eigentlich für uns als Bibelleser eine Reihe von Fragen im Hinblick darauf, was Abraham sich wohl gedacht haben mag dabei und warum so eine Story in der Bibel steht. Fragen müssen gestellt worden sein, etwa folgender Art. Woher wissen wir als Bibelleser, dass die Abrahamskinder wirklich Abrahamskinder sind und nicht Pharaoskinder? Und dies umso mehr, als diese Geschichte sich nach 1. Mose 12 noch zweimal wiederholt, einmal in 1. Mose 20 mit Abraham nochmal. Er hat da aus dieser Geschichte augenscheinlich nichts gelernt und das Gleiche nochmal mit Isaak. Die Bibelwissenschaft nennt diese Geschichten Geschichten von der Gefährdung der Ahnfrau. Die Ahnfrau Israels ist in schlimmer Gefahr, eine größere Gefahr für die Ahnfrau als im Harem des fremden Potentaten zu sein, kann ja wohl nicht bestehen, das leuchtet jedem ein. Und sie geht wie durch ein Wunder aus dieser Gefahr heil und intakt hervor. Und der Midrasch nimmt nun Anlass zu betonen, dass Isaak tatsächlich dem Abraham wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und ähnlich Jakob dem Isaak. Das heißt, es muss betont werden, dass es hier sozusagen zu keinem Unfall gekommen ist und die Genealogie die Familienverbindung in der Erzvätergeschichte intakt ist. Die Frage ist, warum muss man diese Geschichte dann erst erzählen, wenn jeder Zweifel ausgeschlossen sein soll? Der Midrasch muss nun ausschließen, dass es real zu einem Ehebruch der Erzmutter kam. Im Fall Pharaos geschieht dies dadurch, dass man eine Geschichte erzählt, und die Bibelauslegung des Midrasch funktioniert immer so, dass man Geschichten erzählt. Das hat sozusagen poetische Qualität. Heute würde man sagen narrative Exegese, also man erzählt eine Geschichte zum Bibeltext. Der Pharao war krank. Er ist krank geworden. Im Bibeltext heißt es, er wurde geplagt mit Plagen. Der Midrasch sagt, es waren Hautkrankheiten, und diese Hautkrankheiten haben ihn physisch dazu unfähig gemacht, etwas zu tun, was die Familienbande Abrahams mit seiner Frau gesprengt und alles kaputt gemacht hat. Es ging physisch nicht. Er hatte 24 Arten von Grind, einer Hautkrankheit, die in natürlicher Analogie 24 Arten von Palmbäumen entsprechen. Dann geht es im Midrasch weiter. Dies führt zu der Erwägung, wer auf einen hohen Baum steigt, also wer sich an Sarah vergreifen will, steht in der Gefahr, herabzufallen und sich zu verletzen. Am Ende der Diskussion ist die ägyptische Krankheit identifiziert. Ihr Symptom ist es, der fremde Potentat kann mit Sarah keine sexuellen Beziehungen gehabt haben. Und ähnlich gilt es dann in den zwei anderen Geschichten und dann in der letzten Geschichte mit Rebekka. So wird dem Midrasch zufolge der Monarch davon abgehalten, die Erzmutter zur Ehebrecherin und den Nachwuchs zu einem Bastard zu machen. Im Jerusalemer Talmud wird dieser Text, das ist Text 4, wird diese Geschichte sehr merkwürdig kommentiert. Und zwar mit einem Konglomerat, einer eigenartigen Häufung von griechischen und lateinischen Fremdwörtern. Dies geschah, weil er es wagte, den Leib, im hebräischen Text steht hier das griechische Wort Soma, das wir alle kennen, Soma für Leib. Also, weil er es wagte, den Leib der Matrona, ein lateinisches Fremdwort, zu berühren. Hier will der Midrasch einschärfen, dass uneheliche Verhältnisse der wunderhaft schwanger gewordenen Erzmutter ausgeschlossen sind. Und ich lese diese Geschichte so, dass man sie nur erklären kann, dass es Diskussionen gegeben haben muss zwischen Juden und Christen über die Geburt Jesu und über die Geburt Israels, die Geburt Jakobs auf der anderen Seite. Nun mögen Sie sagen, das sind alles nur so Anzeichen. Wer gibt Ihnen die Sicherheit, dass man es wirklich so verstehen kann? Ich möchte Ihnen nun noch einen Text zeigen, den letzten, der für mich ziemlich nah an einen Beweis heranführt, dass solche Diskussionen zwischen jüdischen und christlichen Theologen in der Tat stattgefunden haben. In 1. Mose 26, Vers 22 heißt es, und die Kinder stießen sich miteinander in Rebekkas Leib. Wir wissen, Jakob und Esau. Da sprach sie, wenn's mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Der Midrasch kommentiert, Rabbi Nechemja lehrte, und Sie können jetzt, was der Midrasch aus dem Bibeltext rausliest, im Bibeltext nachverfolgen. Die 12 Stämme hätten eigentlich von Rebekka hervorgehen sollen. Darum heißt es auch, der Ewige sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, das sind zwei. Zwei Stämme, das sind vier. Und ein Stamm wird stärker sein als der andere, das macht sechs. und der Größere wird dem Kleineren dienen, dass er gibt Acht. Als die Zeit kam, dass sie gebären wurde, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib, dass er gibt 10. Der Erste kam heraus, der war rötlich, 11. Danach kam sein Bruder heraus, 12. Der Midrasch liest 12 Kinder. War die Rebekka Mutter von Zwölflingen? Ja, ich weiß nicht, ob es das jemals in der menschlichen Geschichte gegeben hat. Ja, ganz unmöglich. Ich denke, es ist biologisch unmöglich. Ich hoffe es fast. Ja. Hat der Ausleger hier gar nichts verstanden, der jüdische Ausleger? Natürlich hat die Bibel hier eine poetische Sprache. Die Bibel spricht immer nur von den beiden. Und natürlich weiß der jüdische Ausleger das auch. Immer wenn die Vokabel Volk oder Nation erscheint, dann zählt er einen hinzu. Ja, er liest die Geschichte sozusagen fast planmäßig contre-coeur, gegen den Sinn. Wenn wir diese Auslegung verstehen wollen, müssen wir versuchen zu erfassen, warum er das macht. Warum er so uminterpretiert, umbiegt. Und hier kommt mir nun ein Kirchenvater zu Hilfe. Tertullian, der letzte Text auf ihrer Vorlage. Tertullian, der in Nordafrika gelebt hat, hat sicherlich mit diesen Rabbinen, von denen wir im Midrasch erfahren, nicht persönlich diskutiert. Aber wir haben von Tertullian einen interessanten Text überliefert und der ist für mich ein Beweis dafür, dass es diese Art von Diskussionen zwischen Juden und Christen faktisch gegeben hat. Die haben miteinander über diese Geschichte diskutiert, sicher viel mehr als heute. Und das hilft mir, diese Texte zu verstehen. Bei Tertullian heißt es: Weil das Volk der Juden früher da war und durch die Gnade der Gabe des Gesetzes größer ist, während wir als kleiner gelten, weil wir erst in der letzten Zeit die Erkenntnis der göttlichen Gnade erlangt haben, so muss ohne jeden Zweifel durch das göttliche Wort das frühere und größere Volk, das sind die Juden, ja, so war es damals noch, notwendigerweise dem kleineren Volk dienen. Und das kleinere Volk, das sind die Christen, muss das Größere überwinden. So hat Tertullian diese Geschichte von der schwierigen Schwangerschaft Rebekkas gedeutet. Die Rede vom älteren und jüngeren Bruder führt Tertullian hier dazu, allegorisch vom Judentum und vom Christentum zu sprechen. Und zwar so zu sprechen, dass Jakob, Israel, das Christentum bezeichnet, während für ihn Esau, Edom, der Ältere, das Judentum sein soll. Es müssen solche Deutungen gewesen sein, die dem jüdischen Ausleger, dem Midrasch-Ausleger, zur Kenntnis kamen und die ihn dazu brachten, dem christlichen Anspruch, selbst Erbe der Verheißung und erwähltes Volk zu sein, entgegenzutreten. Die jüdische Geschichte, die biblische Geschichte hat ja in jüdischem Verständnis etwas Schwieriges. Denn der ältere Bruder war ja tatsächlich Edom. Und Jakob, oder Esau, und Jakob hat die Verheißung, hat den Segen der Erstgeburt ja durch ein Manöver bekommen, das, wie Sie alle wissen, ein bisschen trickreich war, was die Bibel in aller Offenheit erzählt. So entstand in der Reaktion auf Gespräche von jüdischen und christlichen Theologen in dieser Zeit die Geschichte von der Geburt des Stammvaters Israel als Gegengeschichte zur Geburtsgeschichte des christlichen Erlösers. Wenn die Erzählung von Rebekka der Schwangeren ohne Gebärmutter, ohne Matrix, auch nicht so prominent geworden ist wie ihre christlichen Gegenbilder oder ihre islamischen Gegenbilder. So gilt sie den Juden doch als Teil ihrer Tradition. In indirekter Weise, so meine ich, bezeugt sie die Faszination, die das neutestamentliche Weihnachten in der Zeit, in der die jüdischen Heiligen Schriften entstanden sind, in der Spätantike, auch auf diejenigen ausgeübt hat, die dieser Botschaft ablehnend gegenüberstanden. Und als Christ möchte ich Ihnen sagen, verwundert es mich nicht, dass die Botschaft von Weihnachten auch in anderen Religionen, sei es ablehnend, sei es uminterpretierend, ihr Echo gefunden hat. Ich kann diese anderen Interpretationen interpretieren und gelegentlich staunend oder auch mal augenzwinkernd zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls helfen mir diese Interpretationen, eine so spannende Geschichte wie die Geschichte von der schwierigen Schwangerschaft Rebekkas und der Geburt der Zwillinge Jakob und Esau neu zu verstehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.